Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Künstliche Intelligenz soll das neue große Ding werden und viele hören dann sofort, Maschinen übernehmen die Macht. Menschen sind dann nur noch Teil eines Automaten, der mit uns macht, was eben fremde Mächte und Computer so vorbestimmen. Auch deswegen reden wir jetzt alle darüber, wie Ethik all diese großen und kleinen künstlichen Intelligenzen in unserem Sinne an die Kette legen soll und wie das gehen könnte. Erst in der vergangenen Woche kündigte Facebook an der TU München mit mehreren Millionen Euro einen Lehrstuhl für Ethik in der künstlichen Intelligenz zu finanzieren. Und es gibt viele weitere Gremien, Gruppen und Kommissionen, die sich diesen Themen widmen. Die EU-Kommission arbeitet aktuell an ethischen Leitlinien für künstliche Intelligenz. Die Bundesregierung hat eine Datenethikkommission und eine Enquetekommission zu künstlicher Intelligenz ins Leben gerufen. Das aktuelle Wissenschaftsjahr in Deutschland ist der künstlichen Intelligenz gewidmet. Und so wird es langsam ein bisschen übersichtlich, wer nun eigentlich was genau will und meint mit diesem Begriff, wenn er über Ethik in der künstlichen Intelligenz spricht. Und das nehmen wir zum Anlass, die Diskussion einmal ein wenig zu ordnen. Vor welchen besonderen Problemen stehen wir eigentlich mit künstlicher Intelligenz oder automatisierten Entscheidungsmaschinen, wie man sie auch nennen kann? Wo muss eingegriffen werden? Wie kann man eingreifen? Welche ethischen Grundsätze gilt es einzuhalten? Und wie kann man das eigentlich alles durchsetzen? Dafür haben wir natürlich wie immer im Breitband kompetente Gäste eingeladen. Das ist einmal Judith Simon, zugeschaltet aus Hamburg. Sie ist Professorin für Ethik in der IT, Philosophin an der Uni Hamburg und eben auch Mitglied der Datenethikkommission, die unter anderem Anmerkungen zur Strategie für künstliche Intelligenz der Bundesregierung veröffentlicht hat. Ganz herzlich willkommen in der Sendung, Frau Simon.
Hallo.
Stefan Ulrich ist hier im Studio, ist Informatiker und leitet an der TU Berlin am Weizenbaum-Institut die Forschungsgruppe Verantwortung und das Internet der Dinge. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Und schließlich Matthias Spielkamp, Mitgründer der Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch, einer Organisation, die sich der Überprüfung und Durchleuchtung von Algorithmen und widmet und der Frage, wie man gesellschaftlich mit ihnen umgehen kann. Kürzlich hat die Algorithm Watch einen Report veröffentlicht, der nennt sich Automating Society, Taking Stock of Automated Decision Making in the EU. Also es geht um Fallbeispiele aus 12 europäischen Ländern, die sich ja mal anschauen, wie diese europäischen Länder damit umgehen. Ganz herzlich willkommen.
Danke.
Ja, mein Name ist Philipp Banse. Ich sage auch ganz herzlich willkommen und würde am Anfang, wie sich das in diesem Format eigentlich ein bisschen eingebürgert hat, mal eine kleine Definitionsrunde einläuten. Es sind viele Begriffe gefallen, viele Begriffe wie künstliche Intelligenz sind in so vielen Zusammenhängen benutzt worden, dass eigentlich keiner mehr so richtig weiß, was in dem konkreten Zusammenhang dann damit gemeint ist. Deswegen müssen wir mal versuchen, in der Runde hier ein bisschen die Sache zu ordnen und die Definition zu finden. Matthias Spielkamp, Sie haben mit Algorithm Watcher einen Bericht geschrieben, in dem Sie sich auch dieser Frage gewidmet haben. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, von automatisierten Entscheidungsmaschinen? Können Sie das mal erläutern? Womit wir hier arbeiten?
Ich versuch's, denn wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, möglichst wenig von künstlicher Intelligenz zu sprechen, weil der Begriff doch wirklich im Grunde genommen diffus ist. Die Entwicklung gibt es schon sehr lange, es wird schon sehr lange von künstlicher Intelligenz gesprochen, aber über die 60, 70 Jahre, die jetzt inzwischen darüber geredet wird, war es halt auch immer wieder was anderes. Ja? Heute, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, dann denken viele an Maschinenlernen und neuronale Netzwerke, aber vor 15 Jahren war künstliche Intelligenz was anderes. Und wir haben deswegen gesagt, wir brauchen einen anderen Rahmen, in dem wir darüber diskutieren möchten und rausarbeiten wollen, was denn eigentlich das Relevante daran ist. Denn dass es jetzt Entwicklungen in der Computertechnologie gibt, die zum Beispiel dazu führen, dass man besser voraussehen kann, wann denn das Förderband für die Joghurtproduktion seinen Geist aufgibt, das ist alles schön und gut, aber das ist jetzt nicht wirklich gesellschaftlich so bedeutend. Wirtschaftlich sicherlich schon, auf jeden Fall. Aber wir haben gesagt, wir konzentrieren uns eben auf dieses Automated Decision Making. Das ist auch einigermaßen verankert in der Diskussion seit einigen Jahren. Im Deutschen übersetzen wir es dann entweder mit algorithmischer Entscheidungsfindung oder auch mit automatisierter Entscheidungsfindung. Das wird häufig synonym verwendet. Da changieren wir selber immer ein bisschen hin und her, weil wir uns ja nun auch Algorithm Watch nennen als Organisation. Und da wollen wir eben darauf hinaus, dass es um automatisierte Entscheidung oder Entscheidungsvorbereitung geht, die eine Auswirkung auf Menschen haben. Ja, und Menschen ist natürlich jetzt ein sehr weiter Begriff, auch das muss man noch mal ein bisschen enger fassen. Es sollen schon wichtige Entscheidungen sein, das heißt, wird darüber entschieden, ob ich zum Beispiel einen Kredit bekomme, wird darüber entschieden, ob etwa untersucht wird, ob ich Sozialbetrug begehe oder dergleichen mehr. Ja, und nicht nur auf individueller Basis, sondern auch bei Kollektiven ist auch wichtig, aber durchaus auch schwierig. Ja, denn es geht nicht immer nur um den Einzelnen, sondern es kann bei solchen Dingen wie vorausschauender Polizeiarbeit auch sein, dass zum Beispiel eine Gruppe von Menschen betroffen ist, nämlich die, die in einer bestimmten Wohngegend lebt. So versuche ich es erstmal. Müssen wir sicherlich noch ausdifferenzieren.
Genau, Stefan Ulrich, Informatiker. Wie muss man sich das denn genau vorstellen? Also so eine automatisierte Entscheidungsmaschine, beispielsweise, die entscheidet, ob eine bestimmte Person ja eine Versicherungssumme erstattet bekommt, ob eine bestimmte Person bestimmte Sozialleistungen bekommt. Was ist daran anders, als das bisher in Versicherungen und Behörden geregelt wurde? Wie funktioniert so eine automatisierte Entscheidungsmaschine?
Grundsätzlich ist das gar nicht so anders von anderen heuristischen Verfahren, also wo man einfach noch nicht genau weiß, wo man mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Ich glaube, der wesentliche Unterschied besteht darin, dass wir einfach gar keine Entscheidung treffen, wie wir das im klassischen Sinne getan haben. Es findet eine Berechnung statt. Das heißt, am Ende wird eine Zahl ausgegeben und man hat sich im Vorfeld festgelegt, dass es, wenn sie über einem Schwellwert liegt, dann sagt man halt, das ist jetzt ein Hund oder kreditwürdig oder 3 und anderen Falle halt nicht.
Also machen wir mal ein Beispiel. Also am Beispiel ist das vielleicht am besten zu beschreiben. Machen Sie mal ein konkretes Beispiel.
Ein konkretes Beispiel wäre, wir haben, was momentan immer sehr angeführt wird, sind Beispiele aus der Bildgebung. Ich denke, das ist auch kein Zufall, weil es da eben sehr gut funktioniert. Wenn man es mal in andere Bereiche übertragen würde, merkt man auf einmal, da funktionieren die gleichen Mechanismen und Softwaretechniken nicht mehr ganz so gut. Man soll zum Beispiel ein Bild klassifizieren. Was sieht man auf diesem Bild?
Also Bilderkennung zum Beispiel.
Ist da ein Pferd zu sehen oder ist da ein Hund zu sehen oder ist da eine Katze zu sehen? Das funktioniert recht gut. Wenn man dann aber mal schaut, worauf die Software eigentlich geachtet hat, also wenn man dann mal diese Blackbox, die wir im Vorgespräch mal angesprochen haben, öffnet und guckt, worauf achtet denn die Software, auf welche Bildpunkte beispielsweise, stellt sich raus, sie achtet vielleicht auf die unterste Zeile, wo eine Copyright-Angabe steht, weil die meisten Fotos von Pferden und Reitern eine Copyright-Angabe im Bild drin haben und die von Hunden und Pferden nicht. Das heißt, wir hätten erwartet, dass die Software das Pferdeartige erkennt oder das Hundeartige, aber sie hat einfach, die Software hat was anderes sich erlernt und darum geht es im Kern, dass man nicht, dass man hinterher, die Software bekommt hinterher gesagt, hast du gut gemacht, hast du richtig entschieden, hast du richtig kategorisiert und dementsprechend werden bestimmte Sachen verstärkt und das unterscheidet sich fundamental von einer imperativen Programmierung oder von einer ontologischen.
Frau Simon, auch an Sie nochmal die Frage, haben Sie ein konkretes Beispiel, wie so eine Automatisierungsmaschine funktioniert, mit welchen Daten die gefüttert wird und was da hinten rausfällt?
Also ich glaube, in Bezug auf das Beispiel ist tatsächlich dieses Beispiel, was da eben gerade genannt wurde, was ist ein Stoppschild, was ist kein Stoppschild, das zu erkennen automatisiert, was eben Stefan Ulrich schon sagte, schon ein ganz gutes Beispiel. Ich würde, wenn ich darf, noch mal kurz auch auf diesen KI-Begriff zurückgehen, ja. Weil im Grunde genommen, das stimmt, was Herr Spielkamp auch sagte, im Moment wird unter dem Begriff maschinellem Lernen einerseits oft maschinelles, unter dem Begriff KI oft einfach nur maschinelles Lernen verstanden im öffentlichen Diskurs. Historisch ging es natürlich eher um die Simulation menschlichen Denkens und Lernens durch den Computer und die Frage, was man dann über das Lernen des Menschen lernen kann sozusagen. Und im Moment scheint es mir so, dass zwei Komponenten maschinellen Handelns oder Entscheidens besonders präsent sind. Das eine ist, wenn Maschinen eben selbstständig handeln, die müssen gar nicht intelligent sein. Das sind Probleme, die sich ergeben durch Drohnen, aber auch selbstfahrende Autos oder eben Software, die Entscheidungen trifft, wer jetzt Kredite bekommt oder wer keine Kredite bekommt und ähnliches. Da stellen sich bestimmte ethische Fragen und das zweite ist eben tatsächlich Lernen im engeren Sinne, also Systeme, die ihre Entscheidungsregeln verändern und das wird sozusagen unter diesem maschinellen Lernen gefasst. Im Grunde genommen sind das aber sozusagen zwei unterschiedliche Probleme, die sich anknüpfen, auf die wir sicherlich später auch nochmal eingehen.
Okay, jetzt nochmal an Matthias Spielkamp. Sie haben ja für diesen Bericht zahlreiche, sagen wir mal, Fälle untersucht in Europa, wo solche Mechanismen, wie Frau Simon sie beschrieben hat, schon zum Einsatz kommen. Können Sie mal ein paar nennen, damit man mal so eine Vorstellung bekommt, wie das im realen Leben so aussieht?
Ja, also das finde ich prägnanteste, was wir gefunden haben, war ein Beispiel aus Finnland. Dort bietet eine Firma einen Service an für andere Firmen, die neue Personen suchen, die sie anstellen können. Also da geht es einfach um Bewerbungen. Und diese Firma bietet an, dass die Kandidaten ihre Login-Daten preisgeben zu ihrem privaten E-Mail-Account, sodass dann diese E-Mails ausgewertet werden können, analysiert werden können. Und da werden dann diese psychografischen Profile erstellt. Danach sind die zuverlässig, sind die introvertiert, extrovertiert und so weiter, um eben einen besseren bessere Entscheidung daraufhin treffen zu können, wen man einstellen möchte. Ja. Das ist jetzt Entscheidungsvorbereitung ziemlich eindeutig. Da soll diese Maschine nicht selber entscheiden, wer eingestellt wird. Das kann man sich aber leicht vorstellen, dass das einfach noch ein Stückchen weiter gedreht wird, indem nämlich zumindest diejenigen, die nicht zu einem Gespräch, zu einem Interview eingeladen werden, schon mal automatisch aussortiert werden. Ja. Und das ist ein Beispiel für eine private Firma, die sowas anbietet. Und ich finde, ein oder zwei sehr prägnante Beispiele bei der öffentlichen Hand sind Unternehmungen wie in Dänemark, wo versucht wird, über solche Systeme Datenauswertungen herauszufinden, wo ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass in einer Familie Kinder vernachlässigt oder vielleicht sogar missbraucht werden. Und in Slowenien, da gibt es ein System, das versucht herauszufinden, welche Schulkinder sind problematisch, ja, in dem Sinne, dass man eben auf deren Lernerfolge guckt und das scored und dann am Ende sagt, da müssen jetzt Lehrer besonders drauf achten. Es gibt viele mehr. Das Interessante an dem Report war eben, wir haben 12 Länder untersucht und es war eben sehr eindeutig zu sehen, dass in allen 12 Ländern solche Systeme eingesetzt werden, sowohl von Privatfirmen als auch von der öffentlichen Hand.
Zur Vorbereitung von Entscheidungen oder werden auch tatsächlich Entscheidungen dann getroffen?
Also wir sitzen ja hier in einer richtigen Philosophenrunde und da kann man ja dann gleich schon mal sagen, dass das eher eine philosophische Frage ist, was denn eine echte Entscheidung ausmacht. Und wir sind da immer sehr vorsichtig und zurückhaltend und sagen, also Entscheidungen in einem menschlichen Sinne mit Intentionalität und Autonomie, die kann eine Maschine ohnehin nicht treffen. Die Frage ist nur, wann das in der Praxis noch eine Rolle spielt. Es ist zum Beispiel so, dass in Schweden, in Trelleborg, die Gemeinde ein System einsetzt, von dem sie selber sagt, dort werden eben bestimmte Entscheidungen automatisiert getroffen. Und die haben damit auch einen ganz schön großen Streit angefangen, weil es nämlich rechtlich so geregelt ist, dass das eigentlich innerhalb der EU überhaupt nicht der Fall sein darf. Da dürfen überhaupt keine Entscheidungen mit einer Relevanz automatisiert getroffen werden, außer es gibt ganz, ganz bestimmte Voraussetzungen dafür. Und die sagen eben, naja, hier läuft es halt vollautomatisch. Wir könnten in Deutschland sagen, eine wirklich automatisierte Entscheidung ist, dass schon Steuerbescheide automatisch erstellt werden in Deutschland. Ja, aber da hat man dann wiederum die Auseinandersetzung, ja gut, aber die bis jetzt sind ja auch Steuerbescheide erstellt worden und wenn man damit nicht einverstanden ist, hat man einen Widerspruch eingelegt und hat das ein Sachbearbeiter bearbeitet und das ist ja auch weiterhin der Fall. Also es ist eine sehr schmale Grenze und wenn man aber jetzt mal nicht wirklich über diese wirklich schwierige philosophische Definition und Fragestellung reden möchte, wann ist eine Entscheidung nach unserer Vorstellung eine Entscheidung, dann gibt es schon viele Systeme, die einfach so tiefgreifend sind, dass man im Grunde genommen sagen kann, die Menschen entscheiden da nicht mehr mit, sondern die führen im Zweifel nur noch aus, was die Maschine vorgibt.
Stefan Ulrich.
Die Entscheidung ist in gewisser Weise aber auch vorverlagert worden, weil die Entwicklerinnen und Entwickler dieser Systeme natürlich auch Entscheidungen getroffen haben. Sie haben Designentscheidungen getroffen, sie haben sich für oder gegen bestimmte Klassifikationsverfahren entschieden und auch bestimmte Voreinnahmen dort einkodiert. Das heißt, das ist gerade das Komplexe daran, dass das System Entscheidungen von einer ganzen Kette von Menschen bereits im System drin hat, die vielleicht auch dann nicht mehr sichtbar sind und wie die zustande gekommen sind.
Denn das Prinzip ist ja immer, eine Software wird geschrieben, sie wird gefüttert mit bestimmten Daten, angelernt, weiß, was sie letztlich entscheiden soll, kriegt Kriterien an die Hand und entscheidet dann am Ende, letztlich wirft es Zahlen aus oder Werte aus und basierend auf bestimmten Vorgaben ist dieses Wert eben, Kind ist besonders gefährdet, muss besonders beobachtet werden oder muss eben nicht besonders beobachtet werden. Frau Simon, jetzt ist es ja ganz häufig so, sagen wir mal in dieser Digitalisierung, Gesellschaft, die wir ja schon eine Weile beobachten, dass neue Techniken auftauchen und alle denken, oh, das ist ja neu, das muss ja völlig neu reguliert werden, da brauchen wir neue Gesetze, alles ist neu und bei genauerem Hingucken merkt man, naja, viele der Fragestellungen, die wir uns erstmal angucken und die wir für neu halten, können wir eigentlich mit bestehenden Regelungen ganz gut abfangen und es ist nur eine Untergruppe von Sachen, die wir tatsächlich neu regeln müssen, für die es noch keine Regelwerke gibt. Was ist denn an den Beispielen, die Matthias Spielkamp zum Beispiel beschrieben hat, was ist daran neu? Was für ethische Fragen stellen sich sich, die sich bisher nicht gestellt haben.
Ja, das Interessante ist natürlich, also allgemein stellt natürlich Ethik auch die Fragen nach dem, was wir tun dürfen, sollen oder sogar müssen. Und die sind natürlich nicht völlig neu. Aber wenn ich zum Beispiel an dieses Beispiel denke, ich habe Daten über Kinder, die vielleicht später Probleme bekommen oder Opfer von Missbrauch werden, dann kann ich die eine Frage erstmal stellen, darf ich diese Daten verwenden? Aber eine Folgefrage ist dann auch, muss ich die nicht vielleicht verwenden zum Gemeinwohl? Ich gebe da will darauf gar keine Antwort geben, aber der Punkt ist, in dem Moment, wo diese Daten nicht verfügbar war, war ich auch nicht in dem moralischen Dilemma, eine Entscheidung über deren Verwendung oder Nichtverwendung treffen zu müssen. In dem Moment, wo diese Daten verfügbar sind und ich die Möglichkeit habe, darüber Prognosen abzuleiten über Kindeswohl oder Kindesmissbrauch, kann es sein, dass ich sozusagen vielleicht das als Gebot verstehe, dass ich das auch tun muss, um diese Kinder zu schützen. Das heißt, da entstehen neue Fragen. Nicht generisch neue, aber entstehen neue Fragen dadurch, dass neue Daten vorhanden sind. Das ist ein Thema in diesem ganz speziellen Fall. Bei anderen Fragen ist natürlich die Frage von Verantwortung und in welcher Art und Weise ich zum Beispiel wissen muss, auf Basis welcher Kriterien Entscheidungen getroffen werden, um Verantwortung dafür überzunehmen. Das ist sozusagen eine zweite Frage und das ist gerade im Kontext von, sagen wir mal, automatisierten Entscheidungen, die noch dazu selbstlernend sind, das heißt, wo nicht nachvollziehbar ist, wie die Entscheidungen getroffen werden, ist das eine weitere Frage, die sich neu stellt.
Das erklären Sie das nochmal, machen Sie das mal konkret.
Also nehmen wir an, vorhin war ja da schon das Beispiel mit der Mustererkennung, aber bleiben wir ein bisschen konkreter. Nehmen wir an, eine Software würde entscheiden, ob sie einen Kredit bekommen oder ob sie keinen Kredit bekommen. Jetzt weiß aber sozusagen weder die Software noch die Firma, die dahinter steht, also ich sozusagen Herr Spielkamp hat da sicherlich bessere konkrete Beispiele, ich bleibe einfach mal fiktiv, weiß jetzt gar nicht, welches Kriterium ausschlaggebend dafür war, dass ich einen Kredit oder keinen bekommen habe, weil das System so komplex ist, dass ich es nicht verstehe. Wenn ich das nicht weiß, kann ich einerseits nicht nachweisen, ob das System vielleicht systematisch bestimmte Personengruppen diskriminiert, also sprich Frauen bekommen keine Kredite oder ähnliches. Und da gibt es sozusagen Probleme, die sich aus dem Nicht-Verstehen-Können von Entscheidungen ergeben in Bezug auf Verantwortung.
Ich habe manchmal den Verdacht, dass das auch ein Nicht-Verstehen-Wollen ist, dass das auch eine sehr bequeme Ausrede ist, zu sagen, wir können da einfach nicht in diese Systeme hineingucken, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, zu schauen, was ist denn letztendlich die Begründung oder der Grund gewesen für die eine oder andere Entscheidung, die dieses System getroffen hat.
Unbenommen. Also ich würde damit auch gar nicht, der Punkt war auch nicht zu sagen, dass es alles gerechtfertigt ist. Allerdings bedarf es eines zusätzlichen Aufwands nachzuvollziehen auf Basis, welcher Kriterien ein System wie entschieden hat. Und dann ist die Frage, wie viel Energie und wie viel Geld legt man auch da rein, das noch zu begründen. Und da ist zum Beispiel gegebenenfalls auch der Staat in der Pflicht zu fordern, dass bestimmte Beweise erbracht werden oder bestimmte Begründungen dargelegt werden.
Also wenn wir hier von Ethik in der KI, heißt es ja immer, reden, wir reden jetzt von automatisierten Entscheidungsmaschinen, aber wenn wir von der Ethik reden, die ethische Messlatte, die wir an diese Maschinen mit einer gesellschaftlichen Wirkung auf Menschen anlegen, muss die angepasst werden oder wie sieht die aus? Wie sieht diese Latte aus, mit der wir da rangehen?
Ich glaube nicht, dass die Messlatte angepasst werden muss. Die Frage ist nur, wie muss man unser Handeln daran ausrichten? Und Fragen der Menschenwürde, der Freiheit, der Gerechtigkeit, die sind ja nicht neu.
Nee.
Ja? Die Frage ist nur, was heißt das im ganz konkreten Fall, wenn ich bestimmte Software entwickle, wenn ich bestimmte Entscheidungen delegiere an Systeme und welche Auswirkungen hat das auf Grundprinzipien, die unser Leben prägen? Und dementsprechend würde ich sagen, nein, auf der einen Seite bedarf es jetzt keiner neuen Ethik, aber gegebenenfalls neuer Wege, wie man die implementiert. Es gibt vielleicht auch Verschiebungen in der Ethik, die zentral sind. Zum Beispiel, also lange Zeit hat die Ethik immer sehr stark fokussiert auf das einzelne Individuum, das handelt. Ethische Theorie nach Kant würde sozusagen den Handeln in den Blickpunkt rücken. Jetzt gab es in den letzten Jahren natürlich unterschiedliche Ethiken, die das anders gemacht haben, die auch andere Akteure zugelassen haben, die zum Beispiel Tierethik oder Pflanzenethik oder eben auch Informationsethik, das klingt jetzt erstmal ein bisschen weit weg, aber wo der Fokus des Blicks eben nicht nur auf dem menschlichen Individuum ist, sondern teilweise auch auf dem, der sozusagen Opfer oder Rezipient von Handeln ist. Und das ist sicherlich eine Erweiterung, die nicht nur zwingend ist für diesen Bereich, aber wo man daraus lernen kann.
Wenn wir bei dieser Frage der Verantwortung bleiben und jetzt gelernt haben, dass Maschinen mit Daten gefüttert werden, lernen, wie sie zu entscheiden haben, aber die Entscheidung am gewissen Sinne dann von Menschen so nicht mehr getroffen wird, sondern von der Maschine nach irgendwann dann auch eigengenerierten Regeln getroffen wird. Wie gehen wir denn damit um, dass da Verantwortung nur noch schwer zuzuschreiben ist? Matthias Spielkamp.
Das versuchen wir gerade rauszufinden. Insofern, ich war da sehr dankbar für Stefan Ulrichs Bemerkung nochmal, dass auf dem Weg zu dem Resultat, das die Automatisierung dann am Ende bringt, ganz viele Entscheidungen getroffen werden. Und das ist eben diese lange Kette der Verantwortlichkeit, von der man da sprechen muss. Und das ist tatsächlich in der Praxis eine der ganz großen Herausforderungen im Moment. Ja, also nehmen wir dieses plastische Beispiel beim Auto. Es gibt halt wirklich einen Toten am Ende, ja, oder einen Schwerverletzten. Ein automatisiertes Auto hat jemanden überfahren. Wer ist dann dafür verantwortlich? Und das ist völlig unausgemacht im Moment. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Nämlich die einen sagen, naja, es müssen die Systeme so eingestellt werden, dass am Ende immer der Fahrer noch die Kontrolle übernehmen kann, was meiner Einschätzung nach absolut unrealistisch ist. Das kann überhaupt nicht funktionieren, weil diese Schnelligkeit, ja, in einer Gefahrensituation dann zu sagen, piep, piep, Fahrer, übernimm bitte, mach mal, das ist also völlig hanebüchen. Auf der anderen Seite sind es dann diejenigen, die sagen, naja, dann muss eben der Programmierer die Verantwortung übernehmen, was aber ähnlich schwierig ist, weil der ist ja nicht wirklich für die Situation letztendlich verantwortlich, in dem dieses Auto dann zum Beispiel einen Menschen anfährt oder sogar überfährt. Und dafür haben wir im Moment noch keine klare Lösung. Man muss aber auch sagen, dass selbst dieses Problem nicht vollständig neu ist. Es kommt nur stärker in den Blick, weil mehr solche Systeme eingesetzt werden. Wenn ein Flugzeug verunglückt, haben wir eine ähnlich problematische Situation, in der ja bisweilen, also wenn es zum Beispiel viele Tote dabei gibt, jahrelange Untersuchungen stattfinden, um am Ende herauszufinden, wer war denn nun eigentlich verantwortlich, oder ich will es mal anders formulieren, wen können wir denn gut begründet verantwortlich machen dafür? Ja, und es gibt den Begriff des technischen Versagens. Die Voraussage ist, dass sowas jetzt häufiger vorkommt, dass wir häufiger in diese schwierige Situation kommen, weil die Maschinen in unserem Alltag eben doch häufiger für solche weitreichenden Mechanismen oder Resultate in Anspruch genommen werden, wie das bei einem Flugzeug, bei einem hochkomplexen System schon lange der Fall ist.
Okay, aber ein anderes Problem, was wir ja mit diesen Maschinen haben, ist einerseits die Verantwortung, dass sie sozusagen verteilt ist, dass es schwer zu entscheiden ist, wer für welche Entscheidung konkret letztlich die große Verantwortung trägt. Ein anderes Problem dieser Maschinen ist ja auch schon angeklungen, das sogenannte Blackbox-Phänomen, dass eben diese Maschinen mit Daten gefüttert werden, lernen, wie sie Entscheidungen zu treffen haben, und dann aber selber Entscheidungen treffen, die von außen nur sehr, sehr schwer nachzuvollziehen sind, nach welchen Kriterien diese Entscheidungen getroffen wurden. Jetzt haben Sie das am Anfang schon gesagt, es wäre halt wichtig für uns ethisch nachvollziehen zu können, auf welcher Basis wurden denn Entscheidungen getroffen, welche Kriterien sind getroffen worden, um auch im Zweifel dagegen vorzugehen zu können und gesellschaftlich da Entscheidungen treffen zu können. Wie kann man das denn technisch machen? Wie kann man denn, sagen wir mal, diese Kriterien, anhand derer Entscheidungen getroffen werden durch Maschinen, nach außen hin abbilden und nachvollziehbar machen?
Das ist genau der Punkt, auf den Sie schon hingewiesen haben. Es ist nämlich teilweise keine Frage, ob man für spezielle Fragen eine neue Regulierung braucht, sondern wie man die Rechtsdurchsetzung gestaltet und wie genau man das macht. Und die Frage ist nämlich, was macht man wie transparent für wen, ist eine ganz zentrale. Also was sozusagen, was auch nicht hilfreich ist für den Endkonsumenten, ist, jeden Entscheidungsschritt zu kennen. Er muss eine bestimmte Art von Informationen bekommen, die ihm auch sagt, wie hätte ich anders handeln müssen, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Ja, also welcher Teil meines Handelns hat dazu geführt, dass ich beim Kreditbescheid negativen Bescheid bekommen habe. Das ist sozusagen für den Endkonsumenten eine relevante Information. Für jemanden, der überwachen will, ob diese Software diskriminiert, der braucht andere Arten von Informationen. Das heißt sozusagen, was unter Transparenz zu verstehen ist, unterscheidet sich von dem Zweck, zu dem ich etwas transparent machen muss, und von dem Adressaten dieser Transparenz. Und da gibt es einerseits in der Forschung jetzt einiges an Arbeiten, oft unter dem Schlagwort FATML, also Fair, Accountable und Transparent Machine Learning, wo gefragt wird, wie kann ich denn Gerechtigkeits- oder Diskriminierungsfragen sichtbar machen erstmal in bestimmten Softwaresystemen, um sie dann im zweiten Schritt auch zu verhindern. Also das ist auch eine Forschungsaufgabe ein Stück weit.
Und was gibt es da so? Also ich meine, dass das eine Frage ist, ist das eine, aber gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse?
Also mit Sicherheit. Es gibt einerseits unterschiedliche Möglichkeiten, Dinge transparent zu machen, Entscheidungsbäume nachvollziehbar zu machen, und zum anderen auch sozusagen Nachweise über Diskriminierung. Und da hat sicherlich, haben sicherlich die beiden Kollegen noch auch ein paar Beispiele, könnte ich mir zumindest vorstellen, für Systeme, in denen, also ein klassisches Beispiel ist ja dieses ProPublica-Fall, wo nachgewiesen wurde, dass eine Software, die Vorhersagen getroffen hat, ob jemand, der schon mal straffällig war, erneut straffällig werden wird. Und da wurde nachgewiesen, dass diese Software systematisch Afroamerikanern schlechtere Prognosen erteilt hat. Und das ist sozusagen so ein Beispiel für einen Fall, wo eben nachgewiesen wurde, dass eine Software aus bestimmten Gründen diskriminierend ist.
Das ist ja auch dieses, also sagen wir mal so, eine Problematik daran oder ein Verdacht oder eine Kritik ist, dass eben solche Maschinen unter Umständen bestehende Ungerechtigkeiten reproduzieren. Entweder reproduzieren sie, weil sie halt mit solchen Daten gefüttert werden, in denen diese Ungerechtigkeiten bestehend eingebaut sind und sie bilden sie einfach nur nach. Oder es werden eben Ungerechtigkeiten eingebaut aufgrund von anderen Fehlern. Also beispielsweise die New York Times hat jetzt gerade gestern einen Artikel veröffentlicht, wonach Gesichtserkennungssysteme, sagen wir mal, bei weißen Männern besonders gut funktionieren, mit einer Fehlerquote von 1%, aber bei schwarzen Frauen werden halt 30% der schwarzen Frauen zu Unrecht erkannt. Stefan Greiner, Informatiker. Wie kann man, Software bauen, die nicht ungerecht ist?
Man könnte zum Beispiel diversere Softwareentwicklerteams zusammenstellen. Ich glaube, ein Großteil ist gar keine böse Absicht der Diskriminierung, sondern da sind einfach die Entwickler, die das dann halt an sich und ihren Kollegen und Kolleginnen testen. Und das ist dann einfach ein bestimmter Ausschnitt der Bevölkerung. Und dann passieren solche Dinge. Ich glaube auch, dass manche dieser Diskriminierungsfälle, wie Sie schon gesagt haben, bestehende Ungerechtigkeiten sichtbar machen, die schon da waren, die in den Trainingsdaten zum Beispiel vorhanden waren. Wenn zum Beispiel eingestellt werden sollte, wie viel Gehalt soll jemand bekommen und die Maschine schlägt eine Zahl vor, dann ist die bei Frauen niedriger, weil die Maschine sozusagen gelernt hat anhand der Trainingsdaten, Frauen verdienen weniger. Das ist sozusagen das Normale. Also das ist das, was die Gesellschaft als normal akzeptiert und dann schlage ich das eben auch vor. Das heißt, da wäre zum Beispiel die spannende Frage, ob man auch im Sinne von Bias aktiv vielleicht auch gegensteuern muss oder vielleicht im Vorfeld, bevor man eine Maschine trainiert, erstmal abschätzen muss, ist das überhaupt ein repräsentativer Querschnitt? Ist das auch etwas, was wir vielleicht begegnen wollen? Also ob wir irgendetwas abschaffen wollen, einen Missstand oder so etwas. Das ist aber gerade am Anfang. Also ich sehe da unheimlich viel Potenzial dadurch, dass es sichtbar wird. Dadurch können wir diskutieren. Wir können es wie jetzt erstmal auch gesellschaftliche Missstände generell mal angehen. Und wenn da halt das Label KI drauf ist, künstliche Intelligenz, ja von mir aus. Aber wir reden eigentlich über viel fundamentalere Probleme.
Matthias Spicker, müsste man denn sowas einführen wie so eine Art Daten-TÜV? Also, dass man genau checkt, wie werden die Maschinen angelernt? Was sind das für Datensätze? Sind da Vorurteile, Verzerrungen eingebaut? Ist sowas denkbar?
Also auf einer ganz grundlegenden Basis ist das meiner Einschätzung nach denkbar. Da habe ich jetzt selber in den letzten Monaten viel dazugelernt über diese Diskussion. Denn sowas wie dieser Algorithmen-TÜV, der ist ja inzwischen fast schon sprichwörtlich geworden, zumindest in dieser Szene der Leute, die sich damit beschäftigen. Und der TÜV, der ist ja so ein Zusammenspiel aus einer Regulierung. Es gibt die Straßenverkehrsordnung, die vorsieht, dass bestimmte Sicherheitsüberprüfungen gemacht werden müssen. Ja, in Ordnung. Dann gibt es die Institution, die diese Aufsicht führt, die also tatsächlich das kontrolliert. Und die muss auch noch mit der entsprechenden Expertise ausgerüstet sein. Das heißt, es müssen auch noch Leute sein, die das wirklich überprüfen können, die in der Lage sind. Und das ist natürlich eine schöne Vorstellung, wenn wir sowas für solche Systeme uns denken könnten. Auf der anderen Seite ist es aber wiederum so, dass das einfach viel zu generell gedacht ist. Denn wenn wir an den TÜV denken, dann denken wir halt an die Sicherheitsüberprüfung von Autos. Und die ist kompliziert genug, aber das ist eben ein ganz kleiner Bereich. Wenn wir jetzt von Algorithmen, künstlicher Intelligenz, automatisierter Entscheidungsfindung sprechen, dann reden wir von medizinischer Diagnostik, dann reden wir von High-Speed-Trading an Aktienmärkten, dann reden wir eben von der Beurteilung von Menschen, ob die jetzt im Gefängnis bleiben müssen oder nicht. Das sind halt völlig unterschiedliche Anwendungen davon, die man eben nicht über einen Leisten schlagen kann. Und da gibt es dann eben einerseits die Auffassung, die ich auch teile, dass man da sehr sektorspezifisch, wie das dann immer genannt wird, rangehen muss. Also die Medizindiagnostik, die wird halt von den spezialisierten Behörden überprüft, die das auch bisher schon machen. Und genauso ist es mit den selbstfahrenden Autos, die dann tatsächlich vom TÜV überprüft werden können. Und die Finanzmarktaufsicht kümmert sich um die Algorithmen im Trading. Ja? Aber es ist durchaus denkbar, dass man auf so einer Ebene wie bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt darüber nachdenkt, dass es eine Behörde geben kann, die ganz grundlegende Verfahren Verfahren, von Automatisierungstechnologien, ja, also tatsächlich sowas wie bestimmte Lerntechnologien beim Maschinenlernen, dass man da einen Blick drauf wirft, werden die richtig implementiert? Sind die in einem bestimmten Verfahren sauber implementiert und ist das alles in Ordnung, so wie das gemacht ist? Aber schon alleine die Länge der Ausführung macht wieder deutlich, wie schwierig das in der Praxis dann sein wird. Aber klar, wir müssen es halt angehen. Das ist ja die große Diskussion im Moment.
Was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, wir haben jetzt hier so ein paar Probleme genannt. Ja, also die Schwierigkeit, Entscheidungskriterien transparent und nachvollziehbar zu machen, diese Maschinen. Die Schwierigkeit, vorzubeugen, dass bestehende Ungerechtigkeiten eingebaut werden. Verschiedene andere Probleme aufgeläutet. Was mir noch nicht ganz klar geworden ist, was ist denn gerade der Stand der Diskussion in Sachen, welche konkret ethischen Fragen stellen sich und wie genau gehen wir die an? Kann mir da mal jemand einen Stand der Dinge geben?
Es gibt ein sehr plakatives Beispiel, das wahrscheinlich viele kennen, die Moral Machine am MIT beispielsweise. Im Browser werden zwei Szenen dargestellt mit einem Bild und ein autonom fahrendes Auto überfährt in dem einen Bild eben ein Greis und in dem anderen Bild ein Kind. Und jetzt sollen die Leute entscheiden, wie soll sich das Auto entscheiden. Und so wurde im Laufe der Zeit gesammelt, wie sich sozusagen Menschen entscheiden würden in solchen Dilemmasituationen. Was mir dann aber da wieder sauer aufstößt, ist, dass es ablenkt von den tatsächlichen Problemen, die wir eigentlich mit autonom fahrenden Autos oder vernetzten Autos haben, weil in so eine Dilemmasituation wird so ein Auto eigentlich nicht hineinkommen. Nehmen wir zum Beispiel Matthias Spielkamp hat das angesprochen, Todesfall. Es gab ja jetzt ein paar tödlich verunglückte Fälle mit einem autonomen Fahrzeug und in dem einen Fall, der sehr gut untersucht worden ist, wo es auch einen Report gibt und eine Kommission lange drüber saß, hat die Software rechtzeitig erkannt, dass da jetzt was passieren wird und hat die Notbremsung eingeleitet. Das Problem war, dass der Autohersteller hatte das auch korrekt mit ausgeliefert, aber derjenige, der das sozusagen eingesetzt hat, hat diesen Mechanismus deaktiviert mit der Begründung, dass so viele Fehlalarme passieren. Also die Autos würden eigentlich ständig bremsen, wenn sie in irgendeine unbekannte Situation kommen. Sie fahren erstens langsamer, sie fahren defensiver und sie würden ständig bremsen. Und das würde unseren Verkehr, so wie wir ihn kennen, einfach komplett aufhalten. Und das fand ich dann schon eine interessante Erkenntnis, dass die Software das theoretisch gelöst hatte, aber einfach der Hersteller aus Bequemlichkeitsgründen und damit man Freude am Fahren hat, diese Mechanismen wieder deaktiviert hat. Das heißt, da war ein Geschäftsinteresse dahinter. Und das sollte man vielleicht auch näher beobachten, dass wir vielleicht, wenn wir immer von künstlicher Intelligenz sprechen, immer die Software im Hinterkopf haben und die Theorie dahinter und wie man programmiert. Aber das sind große Firmen dahinter, die eigentlich, wenn wir von KI sprechen, sind das vielleicht 5 große Firmen, die die KI so einsetzen, von der wir gerade sprechen.
Frau Simon, es gibt ja Leute, die sagen, wir reden jetzt hier über Ethik und ethische Fragen und letztlich ist das ein Ablenkungsmanöver der Industrie, um quasi möglichst, sagen wir mal, weiche Formulierungen, Verhaltensregeln zu bekommen und Gesetze zu vermeiden. Sehen Sie das auch? Sehen Sie diese Gefahr?
Die Gefahr gibt es auf alle Fälle. Also natürlich kommt es zunehmend zu einem Missbrauch von Ethik, um sozusagen gegebenenfalls Regulierung vorzubeugen. Gerade von Playern, die da sehr viel zu gewinnen oder zu verlieren haben, würde ich diese Gefahr durchaus sehen. Das ist natürlich nicht Schuld der Ethik, sondern das ist Schuld derer, die sozusagen den Begriff der Ethik missbrauchen dafür, um strengere Regulierung zu umgehen. Auf alle Fälle ist es natürlich so, dass es bestimmte Rechtsgrundlagen erstmal gibt in diesem speziellen Kontext von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, die gelten. Und diese ganzen ethischen Kodizes, die im Moment vor allen Dingen von Unternehmen, aber auch der Europäischen Kommission und von diversen Akteuren publiziert werden, finde ich prima. Natürlich sind das in meiner Blickrichtung Verpflichtungen, die über das Befolgen der Gesetzeslage hinausgehen. Das heißt, es kann sozusagen nicht sein, dass ich mich mit Ethikrichtlinien um das Befolgen von Gesetzen oder um das Schaffen zukünftiger Gesetze drumherum drücke.
Aber was steht denn da drin? Also das habe ich immer noch nicht gehört. Was steht denn in diesen Ethikkodizes drin? Was sind denn das für Leitlinien, Verhandlungsleitlinien, die jetzt neu erdacht werden, vor dem Hintergrund solcher Entscheidungsmaschinen?
Also es gibt da ja ganz viele. Es gibt wahnsinnig viele Listen mit 4 Prinzipien bis, weiß ich nicht, 40 Prinzipien oder was auch immer. Und da stehen Dinge drin wie Autonomie oder Wohltätigkeit oder Gerechtigkeit. Und die Krux ist natürlich jetzt die, Was bedeutet die Befolgung dieses Prinzips in meiner ganz konkreten Situation, in meinem Einzelfall? Und das ist die Arbeit, die natürlich oft in diesen ganzen Leitlinien nicht drinsteckt. Und dann muss ich im konkreten Fall, wenn ich eine bestimmte Software entwickeln, heißen, was heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel die gerecht bauen will? Um ein Beispiel zu geben, jetzt mal aus dem Nicht-Software-Bereich. Ja? Wahrscheinlich würden alle Menschen sagen, Gerechtigkeit ist ein wichtiger Wert. Und wenn man dann aber nachfragt, was heißt das denn genau für Sie? Gleiches Geld für alle, mehr Geld für die, die mehr arbeiten, dann wird schon klar, dass wir ganz unterschiedliche Dinge unter Gerechtigkeit verstehen. Und wenn man dann noch Leute nach ihren präferierten Steuermodellen fragt, dann wird klar, dass unter diesem abstrakten Prinzip sich ganz viele Differenzen verstecken. Und diese Übersetzungsarbeit zwischen den abstrakten Prinzipien und der gelebten Praxis einerseits von Softwareentwicklung, aber auch von Geschäftspraktiken, das ist die Krux. Und das ist, wo die Arbeit drin steckt.
Also ich habe das Gefühl, dass wir im Rahmen dieser Maschinen auf einmal, sagen wir mal, vielleicht nicht neu, aber erstmals total detailliert darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Gesellschaft eigentlich organisieren wollen. Also dass so Fragen, ja, was verstehe ich eigentlich unter Gerechtigkeit, die war natürlich immer schon in der Debatte, aber sie werden jetzt völlig neu diskutiert, weil Maschinen da sind, die sehr großen Einfluss haben und wir uns als Gesellschaft fragen müssen, ja, was verstehen wir denn unter Gerechtigkeit? Und dann auch noch so in so verschiedenen Systemen, wie Matthias Spielkamp sie beschrieben hat, dann in jedem einzelnen dieser Fälle zu entscheiden, was ist denn in diesem konkreten Fall ein gerechtes Handeln und wie bauen wir das in Software ein? So, also da frage ich mich jetzt aber, wie am Anfang stehen wir da? Also gibt es da schon Beispiele, wo diese, diese recht breiten Begriffe gerecht in einen Ethikvorsatz umgewandelt wurden, handle gerecht, macht das in diesem konkreten Fall meinetwegen bei der Auswahl von Bewerbern. Ja? Sortiere die gerecht vor. Das kann man in dem einzelnen Fall dieser Software vielleicht dann konkret benennen, aber das muss ja verallgemeinert werden. Wenn das allgemeine Vorsätze sein sollen, Gesetze sein sollen, an die man sich halten soll, an denen sich allen orientieren können, dann müssen die ja irgendwie konkret sein, aber so allgemein, dass sie auf alle anwendbar sind. Wie weit sind wir da? Stelle ich mir gerade schwierig vor.
Gut, das Allgemeine ist ja schon diese Ansage, sei gerecht. Und dann ist sozusagen die Frage, was heißt das denn für eine Software, die Bewerber sortiert, ist natürlich die Implementierung. Und da kann man unterschiedliche Arten und Weisen von Gerechtigkeit implementieren. Also nehmen wir an, das Beispiel, was wir vorhin schon hatten. Die Software würde eigentlich Frauen ein weniger hohes Angebot machen, Gehaltsangebot bei einer Stelle, weil sie auf Basis der Daten gelernt haben, dass Frauen weniger verdienen und dementsprechend vielleicht weniger fordern. Jetzt könnte man sagen, wenn ich das ausgleichen will, das wäre sozusagen Gerechtigkeit als ein Imperativ, als was ich tun soll, dann schlage ich für alle Frauen automatisch 20% drauf. Ja? Das wäre eine Entscheidung. Ob man das macht oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Aber das wäre eine konkrete Implementierung von einer ausgleichenden Maßnahme, die ich mit Gerechtigkeit begründe. Das wäre sozusagen ein jetzt mal fiktives Beispiel.
Matthias Spieker.
Ich glaube, die meisten Hörer uns sofort zustimmen würden, wenn man sagen würde, wenn die Maschine diese Entscheidung trifft auf der Grundlage der Tatsache, dass Frauen jetzt faktisch weniger verdienen, dann würden fast alle das als ungerecht empfinden. Das kann nicht das Kriterium sein dafür, dass sie auch in Zukunft weniger verdienen. Schwieriger würde die Situation auf einmal, wenn man argumentieren würde, ja, die Frauen machen aber diese konkrete Arbeit nicht so gut. Ja, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, um was für eine Arbeit es geht. Ich sage nur, dann hätten wir auf einmal eine andere Diskussion darüber, wie denn die Gerechtigkeit wieder in dieses System reinkommt, weil man dann argumentieren könnte, ja klar, die Gerechtigkeit bedeutet in dem Fall, dass die Menschen nach ihrer Leistung bezahlt werden müssen und wenn das eine Geschlecht das schlechter macht als das andere und das ist ja egal wie rum, dann sei das eben wieder gerecht. Ich möchte aber noch kurz auf diesen generelleren Punkt hinaus, Philipp Banse, weil das hört sich, ich verstehe, warum sich das manchmal durchaus so ein bisschen frustriert anhören kann. Ja, meine Güte, das ist alles so komplex und jetzt wissen wir ja eigentlich gar nicht, was wir machen sollen. Aber das hat ja Frau Simon eben auch schon angedeutet, wir haben diese Diskussionen eigentlich schon immer. Es stimmt, dass wir sie jetzt nochmal in einem neuen Licht stellen und das finde ich gut, ja, weil das besser rausgearbeitet wird an vielen Punkten. Aber wenn wir uns die Debatte anschauen über Gerechtigkeit von Altersvorsorge oder Versorgung oder Gerechtigkeit von Arbeitslosenhilfe, dann wird immer davon ausgegangen, dass das gerecht sein muss. Aber was das konkret bedeutet, kann erstmal niemand sagen und wird dann herausgearbeitet in einem jahrelangen Diskurs. Ja, der dauert wirklich häufig Jahre. Und am Ende haben wir eine Einigung darüber. Das heißt, diese Unzufriedenheit, die im Moment damit herrscht, dass wir da ja überhaupt keine Handhabe haben, die würde ich ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wir als demokratische Rechtsstaaten eigentlich immer in dieser Situation sind, dass wir uns neuen Herausforderungen gegenüber sehen. Und dann dauert das relativ lange, bis wir so einen ganz guten Umgang damit gefunden haben. Und was, glaube ich, viele von uns jetzt stört, ist, man sieht, dass technisch gesehen so eine Entwicklung sehr schnell geht und dass vermeintlich immer diese ganze ethische Debatte und rechtliche Entwicklung dahinterher hinkt. Aber andererseits müssen wir uns ja auch immer fragen, wo sind denn die massiven Schäden, die da jetzt bisher entstanden sind, angeblich? Ja, also wo ist denn das ganze Drama, was sich dadurch abspielt, dass jetzt Maschinen offenbar mitentscheiden? Ich sehe es ja selber als problematisch an und wir müssen das diskutieren. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass gerade um uns herum die Welt in Flammen aufgeht, weil das gerade passiert.
Ja, ich wollte eigentlich noch auf den ersten Punkt eingehen, Stichwort demokratische Prozesse. Also oft sind die Prozesse ja Teil der Legitimation oder auch Teil dessen, dass wir etwas akzeptieren, dass wir zum Beispiel Leute eingebunden haben, darüber zu diskutieren, was gerecht ist und nicht dann eigentlich das Ergebnisdokument, das man dann vielleicht auch kodifizieren könnte und dann sagen, das ist gerecht, sondern gerecht ist auch, dass wir Leute eingeladen haben, sich an einen Tisch zu setzen, um darüber zu debattieren, was denn eigentlich gerecht ist. Und dieser Prozess ist Teil und dieser Einigungsprozess ist Teil dessen, weshalb wir etwas als moralisch geboten akzeptieren oder auch nicht. Nicht das reine Ergebnis. Deswegen, als Sie vorher gesagt haben, mit, naja, und dann Leitlinien und das klingt auch so ein bisschen schwammig. Wir haben uns zum Beispiel, ich bin ehrenamtlich auch noch engagiert in der Gesellschaft für Informatik und in der Fachgruppe Informatik und Ethik haben wir auch Leitlinien für ethisches Handeln oder moralisch gebotenes Handeln entwickelt und haben uns bewusst für Leitlinien entschieden, weil wir gesagt haben, wir werden keinen Kodex aufstellen, handle immer so, sondern eher mach dir dann Gedanken darüber oder mach dir bewusst, dass du Leute beeinflusst und lade doch die von Systemen betroffenen Leute ein, um mit dir in der Entwicklung darüber zu sprechen.
Eine Sache noch zu Matthias Spielkamp. Ich finde das nachvollziehbar, das Argument, dass wir immer schon in zumindest freien demokratischen Gesellschaften darüber diskutiert haben, was ist gerecht, wie ist eine gerechte Altersvorsorge. Das Ergebnis dieser Diskussion war dann aber im Extremfall ein Gesetz, was jeder in die Hand nehmen konnte, wo jeder nachgucken konnte, aha, Altersvorsorge ist in Deutschland so und so organisiert. Ich muss das tun, bekomme am Ende das. Ich bekomme mehr oder weniger als die. Dieser ganze Prozess, wie dieses Spiel am Ende funktioniert, ist transparent und nachvollziehbar. Und ist das der entscheidende Punkt?
Es ist nur das Gesetz transparent und nachvollziehbar. Die Implementierung und Ausführung ist alles andere als nachvollziehbar.
Wie das Behörden dann umsetzen.
Ja, genau. Also das beste Beispiel dafür sind ja die Hunderttausenden von Widersprüchen gegen ALG-II-Bescheide. Ja, von denen, bei denen vielen Recht gegeben wird. Wenn Widersprüche eingelegt werden gegen Steuerbescheide in Deutschland, wird denen in ungefähr 65% der Fälle stattgegeben. Also soll man da wirklich davon reden, dass die Verfahren funktionieren? Ja, wenn ich tatsächlich praktisch immer dann, wenn ich einen Steuerbescheid bekomme und finde den, also das stimmt ja nicht, man legt ja nur dann Beschwerde ein oder Widerspruch ein, wenn man denkt, da ist was falsch gelaufen, aber es stellt sich dann in 2/3 der Fälle fast heraus, dass das tatsächlich auch der Fall war. Ja, dann kann man sagen, das Gesetz ist klar und transparent, aber die Implementierung natürlich überhaupt nicht.
Ja, aber ich kann trotzdem überprüfen, was gemacht wurde. Ich kenne die Kriterien, anhand derer mein Steuerbescheid behandelt wurde.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ich darauf gerne auch nochmal zu sprechen kommen wollte. Denn oft ist es ja so, man redet viel über die Frage, kann man irgendwelche Systeme transparent machen? Kann man rausfinden, was ist da für ein Bias drin? Was sind da für Vorurteile drin?
Also Bias ist Verzerrung, genau.
Ja, welche Verzerrungen sind da drin? Und das ist auch wichtig und gut, dass da viel drauf geschaut wird. Aber man muss ja immer auch im Kopf behalten, dass viel an den Resultaten einfach entschieden wird. Das heißt, wenn ich feststellen kann, dass eine schlechte Entscheidung getroffen wurde, dann sollten wir in den meisten Fällen davon ausgehen, dass ich als derjenige, der da benachteiligt wurde, nicht begründen muss, warum das der Fall war, sondern ich kann einfach, wenn sich das eindeutig feststellen lässt, was eben manchmal der Fall ist und manchmal nicht, aber wenn sich feststellen lässt, ich bin falsch behandelt worden, dann kann es natürlich nicht meine Aufgabe sein, herauszufinden, warum irgendein hochkomplexes System mich falsch behandelt hat, sondern dann reicht die Tatsache, das zu belegen, und wenn das eine Firma war, oder wenn das die öffentliche Hand war, dann muss das entweder rückgängig gemacht werden oder zumindest überprüft werden. Und dann kann sich eben niemand dahinter verstecken zu sagen, ja, aber das war der Algorithmus. Also wir haben leider keine Ahnung, warum sie da diskriminiert worden sind. Aber das ist ja niemals in unseren Gesellschaften jedenfalls eine ausreichende Entschuldigung dafür, dass es passiert ist und dann wird man vom Haken gelassen. Sondern da wird dann eben gesagt, ja, da muss die Entscheidung halt rückgängig gemacht werden. Warum es dazu gekommen ist, ist da erstmal nicht so wichtig.
Um nochmal auf den Anfang zurückzukommen mit der gesetzlichen Regelung und mit Ethik vielleicht als Ausweichmanöver. TÜV kommt, Matthias Spielkamp hat es ja gesagt, besonders aus Automobilbranche. Und dort haben wir auch bestimmte Mechanismen, wie zum Beispiel eine Kfz-Versicherungspflicht. Wir haben ganz hohe Haftungsfragen oder Summen, die dann gezahlt werden müssen. Die haben wir bei Software in der Regel nicht. Das heißt, wir haben auch gar keinen Anreiz, beispielsweise Software sicher herzustellen. Also in manchen Bereichen schon, wo es dann vertraglich ausgehandelt wird, dass zum Beispiel Sachen beweisbar funktionieren müssen. Und dann geht es auch um entsprechend hohe Haftungssummen. Und dann funktioniert das plötzlich. Ich glaube, es gibt einfach keinen Anreiz, die Software so herzustellen, dass sie nachvollziehbar, transparent und sonst wie funktioniert, weil es keine Sanktionen gibt.
Sanktionen, okay. Das klingt für mich nach einem Handlungsfeld, wo man klar gesetzlich tätig werden kann. Worauf ich gerne noch hinaus würde, ist, wenn wir jetzt diese Diskussion zum Teil ja schon länger führen und jetzt spezifisch auch für diese Software und für diese automatisierten Entscheidungsmaschinen schon länger führen. Ja, wir haben vielleicht noch nicht auf alles eine Antwort, aber die Frage ist doch schon, reicht das, was wir an Gesetzen haben, aus oder gibt es da Bedarf, den man jetzt schon erkennen kann? Wir müssen Gesetze ändern, anpassen, neu machen.
Also ich bin mir ganz sicher, dass wir Gesetze anpassen, neu machen werden. Und das ist ja zum Teil auch schon passiert. Viel in der Diskussion war im vergangenen Jahr die Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene. Und da gibt es dann eben auch Aussagen dazu, ob automatisierte Entscheidungen erlaubt sind und unter welchen Bedingungen sie erlaubt sind. Das heißt, da wird ja auch schon Bezug drauf genommen. Übrigens war das in der Datenschutzverordnung, die davor existiert hat, auch schon der Fall. Also auch das ist nicht so ganz neu. Man könnte sagen, dass das älteste Gesetz, was sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, schon aus den 1960er Jahren stammt, weil nämlich die amerikanische Fluglinie, ich glaube es war American Airlines, damals so ein System verwendet hat, um Sitzplätze bei Flügen zuzuweisen. Das war ein unglaublich kompliziertes System, nachdem das gemacht wurde, und das haben die dann automatisiert. Und als sie es dann erfolgreich automatisiert haben, haben sie es dazu genutzt, weil das dann andere Fluggesellschaften auch übernommen haben, hat es American Airlines dann dazu genutzt, die eigenen Flieger zu bevorzugen. Das heißt, wenn Leute einen bestimmten Flug buchen wollten, dann wurden die immer erstmal auf die teuren American Airlines Plätze platziert. Da hat der amerikanische Gesetzgeber dann ein Gesetz gemacht, das speziell darauf gerichtet war, sowas zu verhindern. Das heißt, diese Reaktionen auf solche Entwicklungen, die gibt es auch schon lange. Ich verstehe ja selber, weil ich mich damit nun intensiv beschäftige, so diese Unzufriedenheit damit, auf der einen Seite immer zu sagen, die technische Entwicklung ist schnell, aber wir laufen da immer hinterher und wir wissen eigentlich auch gar nicht so genau, worum es gehen soll. Ich bin da gar nicht so pessimistisch, sondern wir müssen das schaffen, dieses Momentum zu nutzen dafür, um dann wirklich auch das jetzt schnell weiter runterzubrechen auf das, was wir denn dann konkret erreichen wollen. Vor allen Dingen reden wir aber dann ja auch oft darüber, über Gesetze, die tatsächlich erlassen werden und die problematisch sind. Das darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Wir haben gerade auf europäischer Ebene eine Verordnung bekommen, die besagt, dass terroristische Inhalte innerhalb von Stunden von Plattformen verschwinden müssen, wie bei Facebook und YouTube. Das geht nur, bei der Vielzahl dieser Inhalte, die da gepostet werden können, geht das nur mit automatisierten Systemen. Diese automatisierten Systeme sollen jetzt Entscheidungen darüber treffen, in welchem Kontext bestimmte Aussagen auf eine bestimmte Art gemeint gewesen sind. Ja? Das ist etwas, was unglaublich schwierig ist, und da gibt es ganz viel, meiner Ansicht nach, berechtigten Widerstand
dagegen. Ja, aber dann bleiben wir doch mal bei diesem Beispiel. Da ist sozusagen das hohe Gut, sagen wir mal, der Meinungs- und Informationsfreiheit in Gefahr. Ja, schreiben, machen diese Firmen möglicherweise Software, die, um Strafen zu vermeiden, alles Mögliche aussortiert und die Definition von dem, was Terrorismus ist, sehr breit fasst. Und da werden dann legitime und vielleicht für die Meinungsbildung wichtige Beiträge rausgefiltert. Da gibt es ja auch schon in Deutschland ein Gesetz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was unter einem ähnlichen Verdacht steht. Wenn wir das als gesellschaftlichen Wert definieren, ja, Meinungs- und Informationsfreiheit, und wenn wir diesen Plattformanbietern sagen, ihr müsst dieses hohe Gut schützen, gleichzeitig aber verlangen, ihr müsst Terrorismus rausfiltern, wie würde man jetzt da rangehen, und sagen, das wollen wir gerne kontrollieren.
Ich bin der Ansicht, dass das eben genau keine Frage von automatisierten Systemen ist. Es ist ein typisches Beispiel dafür, dass wir eine Abwägung treffen müssen. Was ist uns an der Stelle vor allen Dingen wichtig? Das spielt natürlich eine Rolle, wie zuverlässig diese Systeme arbeiten. Aber wir müssen uns genau wie dargestellt entscheiden, welches Gut für uns jetzt Vorrang hat. Also ob wir es für wichtiger halten, vor terroristischer Propaganda geschützt zu werden oder die Meinungsfreiheit zu erhalten.
Ist das ein Entweder-Oder? Da kann man doch, da gibt es da keinen Mittelraum, weil das fände ich jetzt eine Kapitulation.
Ja, natürlich gibt es da und das würde aber zum Beispiel bedeuten, dass man mehr Zeit lässt. Dass man also sagt, man lässt den Plattformen mehr Zeit, um das zu entscheiden, denn dann hätten sie andere Möglichkeiten, als zum Beispiel einzig und allein auf Automatisierung zu setzen. Ja, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, wie man da eine Abstufung vornehmen könnte, um eine bessere Abwägung zu treffen.
Frau Simon, wie würden Sie in dem konkreten Beispiel vorgehen, um, sagen wir mal, ein ethisches Handeln zu gewährleisten und zu kontrollieren?
Das ist insofern total schwierig, weil es geht ja genau eben nicht um einen Wert, sondern um zwei, also Recht auf freie Meinungsäußerung oder und auf der anderen Seite sozusagen sowas wie Hassrede oder wie kann man, also es geht ja nicht nur um Terrorismus, sondern auch um andere Formen und da muss man irgendwie abwägen und natürlich.
Aber es wird doch immer abgewogen. Es gibt doch immer ganz häufig Rechtsgüter, die in Konflikt stehen und man muss sich irgendwie abwägen zwischen beiden.
Absolut und diese Systeme sind ja schon eine delegierte Entscheidung. Also ob man die jetzt mag oder ob man findet, dass die richtige Gewichtung steht auf dem anderen Blatt. Aber es ist zumindest eine Art von Delegierung zu sagen, im Zweifelsfall dann eher gegen die Meinungsfreiheit.
Ja, aber wie kann ich das kontrollieren? Was konkret wird da ausgefiltert? Nach welchen Kriterien wird ausgefiltert? Wie kann man das transparent und gesellschaftlich kontrollierbar machen?
Ich meine, das könnte man zum Beispiel fordern, dass diese Kriterien, nach denen etwas gefiltert wird, transparent gemacht werden müssen. Ich bin mir nicht so sicher, aber da lasse ich mich gerne korrigieren, ob die Frage, wenn man sagt, nicht innerhalb von wenigen Stunden, sondern innerhalb von zwei Tagen da fundamental was ändern würde. Weil das ist ja trotzdem noch so eine Unmenge, die dann auch, wenn wir den Zeitraum oder das Zeitfenster erhöhen, immer noch nicht von Menschen überschaubar ist. Ja, aber man könnte zumindest irgendwie über kombinierte Systeme nachdenken, wo das erste Flagging vielleicht automatisiert passiert und dann die Zweifelsfallentscheidung von Menschen. Nur muss man bei solchen Sachen dann auch mal mitdenken, es gab ja diesen Film The Cleaners, wo Personen häufig im Ausland, wo sie eben nicht so gut bezahlt werden, dann Materialien aus dem Internet sondieren mussten, ob das gegen irgendwelche ethischen Vorgaben oder auch Rechtsvorgaben verstößt. Das ist natürlich ein Job, den auch keiner machen möchte, wenn er sich den ganzen Tag hochproblematische Materialien angucken muss.
Also ja, vor allem finde ich es unbefriedigend zu sagen, wir kontrollieren automatisierte Entscheidungsmaschinen, indem wir am Ende Menschen entscheiden lassen.
Ja gut, aber wir haben im Moment die Möglichkeit, wir machen es maschinell, wir machen es durch Menschen oder wir machen es durch eine Kombination. Und egal, wie ich die Entscheidung treffe, hat das bestimmte Probleme. Und das ist natürlich eine unbefriedigende Antwort, aber ich habe jetzt tatsächlich auch einfach keine bessere. Ich wollte zumindest darauf verweisen, dass auch die Idee, dass es Menschen machen, auch bestimmte Probleme mit sich bringen kann. Einerseits für die Personen, die es tun und jenseits noch von einfach nur Machbarkeitsfragen.
Aber stellen wir uns mal vor, es wäre halt eine längere Frist, dann könnte also zum Ersten könnten die Überlegungen langsamer stattfinden, könnte auch bedeuten, dass man weniger vollautomatisierte Entscheidungen treffen müsste. Ja? Dass also zum Beispiel die Automatisierung dann so eingestellt wird, dass häufiger Zweifelsfälle eben dargestellt werden, die dann noch mal von Menschen in Augenschein genommen werden. Zweitens müsste man aber auch eine Evaluierung vornehmen. Das heißt, man müsste dafür sorgen, dass es eine Begleitforschung gibt, die etwa rausfindet, stichprobenartig, sind da jetzt tatsächlich ganz viele sogenannte Falsch-Positive drin gewesen. Das heißt, sind da Beiträge aus dem Internet verschwunden, die eigentlich nach geltendem Recht erlaubt gewesen wären und das wäre eine Behinderung der Meinungsfreiheit.
Genau, dazu müsste man aber das Unternehmen verpflichten, diese Beiträge zu dokumentieren und nicht einfach zu löschen.
Selbstverständlich, genau. Und darauf will ich aber hinaus, dass man in dem konkreten Fall dann schon auch wirklich konkret dafür sorgen kann, dass am Ende eine bessere Aussage darüber gemacht werden kann, funktioniert das gut oder funktioniert das nicht? Und dann muss wiederum aber am Ende die Gesellschaft entscheiden, sind die Kosten, dass wir, sagen wir mal, 3% Falsch-Positive haben, sind uns die zu hoch dafür, zum Beispiel terroristischen Content rauszufiltern? Oder sagen wir, okay, das ist eine Abwägung, mit der sind wir einverstanden?
Weil der Film The Cleaners angesprochen worden ist, was mich da wirklich erschreckt hat, war, wie mechanisch und automatisiert die Menschen dort agieren. Das heißt, sie sind selbst Teil eines automatisierten Entscheidungssystems geworden. Das heißt, sie handeln gar nicht reflektiert menschlich, so wie wir das erwarten, dass sie sich zum Beispiel Zeit nehmen, sondern müssen innerhalb binnen Sekunden sagen, das ist jetzt ein problematischer Inhalt oder nicht. Das heißt, die größte Gefahr geht meines Erachtens davon aus, nicht, dass sich irgendwie Maschinen jetzt immer menschenähnlicher werden und immer mehr Domänen vordringen, sondern dass sich Menschen immer maschinenähnlicher verhalten, dass wir von uns erwartet wird, dass wir in immer kürzerer Zeit, immer akkurat selber Entscheidungen treffen, uns diese Zeit einfach dafür nicht mehr nehmen. Was wir jetzt gerade diskutieren, ist ja nach der Publikation von Inhalten, wie ist es denn davor? Warum muss das alles in Echtzeit und sofort online sein? Man könnte sich ja auch Redaktionssitzungen vorstellen und so, dass man es nicht gleich veröffentlicht und so etwas. Also man könnte es ja vorverlagern, vor der Veröffentlichung sich Zeit mehr nehmen und so etwas und nicht so auf in 5 Sekunden runtergebrochen.
Wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, einen Strich drunter machen unter diese Sendung. Das ist wie oft bei diesen Themen, die noch in frühen Diskussionsstadium sind, mit vielen Fragezeichen und offenen Stellen behaftet. Aber ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hier darüber unterhalten. Ich danke Judith Simon, Professorin für Ethik an der Uni Hamburg, Stefan Ulrich, Informatiker an der TU Berlin und Matthias Spielkamp von Algorithm Watch für die Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Alle Informationen gibt es unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Da gibt es Links zum Podcast, ein Foto von uns dreien, das wir vorhin gemacht haben, und Links zu weiteren Informationen. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.